Regeln, Regeln, Regeln. Wer mag gerne Regeln? Es gibt ja manche, die sind so die Regeltypen. Andere sind die Freiheitstypen. Die Straßenverkehrsordnung sagt, du sollst nicht über eine rote Ampel fahren. Der Staat sagt, du sollst deine Steuern zahlen. Der Vater sagt zu seinem Kind, du sollst mal wieder dein Zimmer aufräumen. Du sollst deinen Teller aufessen. Die Frau sagt vielleicht zu ihrem Ehemann, sollst deine Socken nicht liegen lassen. Dann ist es kein Ehrenmann, wenn er seine Socken rumliegen lässt, natürlich. Der Mann sagt zu seiner Ehefrau, du sollst die Spülmaschine doch nicht so einräumen, sondern so. Das eine Kind sagt zum anderen, du sollst mich nicht schubsen. Also redet ein Kind eigentlich nicht, gell? Die sagen dann eher so, hey, das darf man nicht. Das macht man nicht. Also wo wir hinschauen, haben wir in unserem Alltag Regeln, Ordnungen, Erwartungen, Ansagen. Ja. Und manche stehen da drauf und brauchen das. Es gibt einem Orientierung und Hilfe im Leben. Endlich. Andere fühlen sich dadurch eingeengt, eingeschnürt. An dieser Stelle wird es auch in unserem Glauben spannend, denn wir finden viele, viele Regeln in diesem Buch. Gebote, Gesetze. Nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen. Wie gehen wir also als Christen damit um? Es gibt viele Menschen auch unter uns heutzutage, die gerade das sehr abschreckt vor dem christlichen Glauben. Ich will nicht zu den Christen gehören, dann muss ich mich ja an Regeln halten. Dann darf ich ja das, was darf ich dann nicht mehr tun, wenn ich Christ bin? Dann darf ich dies und darf ich das nicht? Das will ich nicht, das engt mich ein, ich habe nur eine Regel, ich bin der Chef, lass mir keine Regeln auferlegen. Manche Christen würden dann vielleicht entgegnen und sowas sagen wie, nein. Es geht nicht um Regeln und Gebote im Glauben. Wir leben ja im neuen Bund. Wir sind frei in Christus, frei von jeglichen Regeln und Geboten. Und manchmal ist es gar nicht so einfach durchzublicken, was denn nun jetzt irgendwie noch für uns Christen gilt und was nicht und warum und wenn ja, wie und so. Und heute werde ich endlich alle Fragen klären. Nicht. Aber wir begegnen heute natürlich in diesem wunderbaren zweiten Mosebuch einer zentralen Stelle, einen Kern in diesem ganzen Buch, wo Gott einen Bund schließt am Sinai mit seinem Volk. Und eine der bekanntesten Stellen in der ganzen Bibel, die 10 Gebote, die auch maßgeblich Einfluss genommen haben auf unsere Rechtsprechung bis heute in unserer jüdisch-christlichen Welt. Und die unsere Ethik, unser gutes Leben beeinflussen und uns Orientierung geben. Aber bevor wir jetzt zu dem Du sollst kommen, 10-mal Du sollst nicht, müssen wir hören, was davor steht. Bevor nämlich Gott sagt, was du tun sollst, sagt er erstmal, wer er ist und was er getan hat. Und ich kann jetzt schon, glaube ich, viel enttäuschen, weil dass der Schwerpunkt der Predigt sein wird und nicht eine 1:1 Auslegung von allen Geboten. Später nochmal mehr. Bitte schmeißt keine Steine jetzt oder später. Aber wichtig scheint mir dieser Satz, den du mitnehmen darfst. Bevor Gott sagst, du sollst, sagt er, wer er ist. Bei der ganzen Gebotsthematik, auch im Alltag, ist doch eigentlich eine Sache entscheidend. Oder nicht? Es kommt ja immer drauf an, wer mir was sagt. Wer hat mir denn was zu sagen? Von wem lasse ich mir denn was sagen? Wer mir etwas zu sagen hat, ist meistens der, dem ich vertraue, zu dem ich ein gutes Verhältnis habe. Von dem lasse ich mir gern was sagen. Wenn ich weiß, die Person meint es gut mit mir, dann kann ich es auch mal aushalten, wenn sie mir sagt, du sollst deine Socken wegräumen. Und wenn ich die Person nicht kenne, kein Vertrauen habe und nicht sicher bin, ob sie es gut mit mir meint, dann fällt es mir schwer. Deswegen fällt es uns auch leichter, von guten Freunden eine Korrektur oder ein Du sollst anzunehmen, als irgendwie von einem unpersönlichen Staat zum Beispiel. Also, vor den Geboten stellt Gott sich selbst vor. Das ist so wichtig, dass wir diese 10 Gebote nicht isoliert betrachten, sondern in diesem Kontext der Geschichte des Exodus und natürlich der ganzen Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Wir haben ja in Exodus gesehen, dass da ein Volk Israel geschrien hat in ihrer Not und Sklaverei in Ägypten. Und Gott hat das Schreien gehört und hat es herausgeführt, hat für das Volk gekämpft gegen den Pharao in diesem Kampf, in diesen 10 Plagen und hat letzten Endes gesiegt über Pharao und konnte das Volk hinausführen in die Freiheit durch eine ausweglose Situation, durch ein Meer hindurch. Er hat das Meer teilen lassen, sodass das Volk trockenen Fußes in die Freiheit konnte, endlich frei von der Sklaverei. Und dort waren sie nun in der Wüste am Herumirren, orientierungslos. An Gott hat sie trotzdem versorgt sogar. Er hat sie auf Adlerflügeln getragen, hat ihnen Manna gegeben, ein Brot vom Himmel, hat sie geführt durch eine Wolkensäule, hat ihn mit Wasser versorgt, mit Wachteln versorgt, mit Fleisch versorgt, dass es ihnen gut ging. Und jetzt sind sie an diesem Berg Sinai, dieser mächtige Berg. Und dort stellt Gott sich nun vor. Gott hat sich ja schon mal, wisst ihr noch, eine Predigt hieß, Gott stellt sich vor. Da hat er sich Mose am Dornbusch vorgestellt und nun stellt er sich dem ganzen Volk vor und sagt, wer er ist an diesem Berg Sinai. So sieht der aus. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal da war. War jemand schon mal da? Nee? Gut, dann kann er auch nicht wissen, ob das Bild wirklich Berg Sinai ist oder nicht. Internet sagt, es ist der Berg Sinai. Und dort standen sie am Fuße des Berges versammelt. Und hier zeigt sich nun Gott. Und bevor Gott sagt, du sollst, sagt er erstmal, ich bin heilig. Das ist das ganze 19. Kapitel. Da könnt ihr mal lesen und versuchen herauszufinden, wie oft Mose den Berg hoch und runter gegangen ist. Der ist eigentlich den ganzen Tag und Nacht nur da hoch und runter gewandert, um mal mit Gott zu reden. Und dann, okay, ich muss denen jetzt wieder das sagen. Ja, okay, das gibt's als nächstes. Er war der Vermittler. Und in Kapitel 19 sagt Gott eben, ich will einen Bund schließen mit meinem Volk. Es soll mein Eigentum sein, ein besonderes Volk von Königen und Priestern. Nicht, weil ihr so besonders wert, sondern weil ich euch dazu bestimmt habe und dass ihr meins seid. Und so begegnet er ihnen und sagt, bereitet euch vor. Na, lese mal Verse 9 bis 11. Da sagte der Herr zu Mose, ich werde in einer dichten Wolke zu dir kommen, so kann das Volk hören, wie ich mit dir rede, damit es dir für alle Zeit Glauben schenkt. Als Mose dem Herrn die Antwort des Volkes überbrachte, sagte der Herr außerdem zu ihm, geh zum Volk und sorge dafür, dass sie sich heute und morgen auf die Begegnung mit mir vorbereiten. Sie sollen sich reinigen und ihre Kleider waschen, damit sie übermorgen bereit sind, denn an diesem Tag werde ich, der Herr, vor aller Augen auf den Berg Sinai herabkommen. Gott kommt herab, bereitet euch vor. Das ist die Botschaft und es sollte auch eine Grenze machen um den Berg. Ein Sicherheitsabstand sollte gewahrt werden. Keiner dürfte sich nähern, nur Mose, später auch mal Aaron und später auch mal Josua. Aber es war wie ein Sicherheitsbereich. Denn wenn wir Gott begegnen, dann ist es nicht mal so eben nebenbei, so flapsig, so larifari. Sondern in der Gegenwart Gottes, da gibt es eine Heiligkeit, die so eine kraftvolle Ausstrahlung hat, so dass wir sie nicht aushalten würden. Eine tödliche Reinheit und Güte. Wie wenn ihr auf einem Gipfel steht, auf einem Berg, wenn ihr Skifahrt, und es hat Neuschnee gehabt und es ist die Mittagssonne und sie scheint auf den Schnee und ihr werdet schneeblind. So hell kann es strahlen und so hell ist Gottes Heiligkeit. Wie wenn ihr es nicht schafft, direkt in die Sonne hineinzuschauen, die so schön ist, aber auch sehr gefährlich sein kann und uns blenden kann und verbrennen kann. Und deswegen schenkt Gott auch eine Art Sonnenbrille, weil das Volk Israel sieht ja jetzt nicht Gott. Mose hat ja auch schon nicht Gott gesehen, sondern so einen brennenden Dornbusch. Und hier auch wieder verhüllt sich Gott in einer Wolke und Donner und Blitz. Und eine Wolke mit Rauch gibt es rund um den ganzen Berg. Und das ist zum Schutz von Mose, zum Schutz der Menschen vor Gottes Heiligkeit. Schaut mal die Reaktion auch des Volkes an. Nach diesem Regen Gottes, das ist dann nach den 10 Geboten, also im 20. Kapitel, Vers 18. Nur die Reaktion, da sieht man schon, wie heftig das gewesen sein muss, Gottes Heiligkeit zu begegnen. Kapitel 20, Vers 18. Das ganze Volk erlebte mit, wie es blitzte und donnerte, wie das Widderhorn erklang und wie der Berg rauchte. Sie zitterten vor Angst und blieben in sicherem Abstand stehen. »Sprich du mit uns«, baten sie Mose. »Wir werden auf dich hören, aber Gott soll nicht mit uns sprechen, sonst sterben wir.« »Habt keine Angst«, sagte Mose zum Volk. »Gott ist gekommen, um eure Herzen zu prüfen. Er will, dass ihr euer Leben lang Ehrfurcht vor ihm habt, damit ihr nicht sündigt.« Das Volk soll erstmal Gott kennenlernen in seiner ehrfurchtgebietenden heiligen Art auch, den allmächtigen Schöpfergott, der ultimative Maßstab für Reinheit, für Güte, für Moral, für Perfektion. Und in diesem Licht müssen wir alle Menschen erkennen, dass wir dort vergehen würden, wenn wir unser eigenes unheiliges Leben anschauen und merken, das passt nicht zusammen. Das ist wichtig für uns zu hören, bevor Gott sagt, du sollst, sagt er, wer er ist heilig, aber bevor Gott sagt, du sollst, sagt er auch, ich bin dein Erlöser. Das ist das Nächste, was er sagt und was sehr, sehr wichtig ist, bevor wir zu dem du sollst kommen. Das ist in Kapitel 19 dort, der vierte Vers, der hängt doch draußen im Foyer, da sagt er es schon mal, ihr habt doch gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch dagegen auf Adlersflügeln getragen habe und zu mir gebracht habe. Und er sagt, und das ist das Vorwort, jetzt direkt vor den 10 Geboten, Kapitel 20, Vers 2, das ist so wichtig. Wir haben ja im BU auch die 10 Gebote auswendig gelernt, falls ihr euch noch daran erinnert, das ist ja nicht so lange her. Da habe ich sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir diese Präambel, könnte man sagen, das Vorwort auch mit auswendig lernen. Das ist so wichtig. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft, aus Ägypten herausgeführt hat, befreit hat. Und dann, du sollst, erstes Gebot, keine anderen Götter haben neben mir. Als würde Gott sagen wollen, denk nochmal dran, es ist wichtig, wer dir was zu sagen hat und warum du dieser Person Glauben schenken solltest, vertrauensvolles Gehorsam schenken solltest. Als würde Gott sagen wollen, ich bin doch der, der dich die ganze Zeit getragen hat. Ich bin erstmal der, der dich geschaffen hat, der allmächtige Schöpfer Gott. Ich bin der, der dich versorgt hat mit Manna, mit Wasser, mit Wachteln. Ich bin der, der es gut meint mit dir, lieber Mensch, lieber Israelit, liebes Volk, lieber Mensch, der du heute hier sitzt. Schau doch mein Handeln an, sagt Gott, wie gut ich die ganze Zeit zu dir bin und wie ich dich erlöst habe. Ich bin der heilige Erlöser. Die 10 Gebote sind also in diesem Kontext keine Checkliste, die man zu erfüllen hat, damit man sich die Erlösung bei Gott verdient. Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis des gesamten christlichen Glaubens. Ein fundamentaler Unterschied zwischen dem Evangelium, der frohen Botschaft und der Leistungsdruck von Religion, die es auch innerhalb des christlichen Glaubens gibt. Die 10 Gebote sind keine Voraussetzung zur Erlösung, sondern die gute Folge. Das Gesetz ist keine Leiter zu Gott hoch, die ich hochklettern muss, sondern es sind die Leitplanken für die bereits Erlösten. Es sind kein Gefängnis, sondern eine Hausordnung für die erlösten Kinder Gottes, für das Volk Gottes. Es sind Gottes gute Weisungen für ein Leben in Freiheit. Die kommen ja gerade aus der Knechtschaft in Ägypten, sind jetzt noch so in dieser Zwischenzeit. Sie sollen ja ins verheißene Land kommen. Ja, wie soll ich denn in der Freiheit leben? Ich habe 400 Jahre in der Knechtschaft gelebt. Da hieß es immer nur, du musst. Und ich drück dich runter und du musst mir gehorchen und dies und das. Ja, wie lebe ich denn jetzt eigentlich mit dieser neu gewonnenen Freiheit? Und das schenkt uns Gott hier durch seine 10 Worte. Seine guten Weisungen. Gesetz klingt ja im Deutschen schon so scharf, gell? Wir lieben ja Gesetze in Deutschland. Das hebräische Wort Torah meint die Weisungen, die lebensspendenden Weisungen Gottes, die wir hier haben. Und das ist ein wichtiges Prinzip, dass wir Gnade vor Gesetz haben, dass wir Liebe vor Regeln haben, dass wir Beziehung vor Ordnung haben und Erlösung vor Ethik. Ich sag nicht statt, ich sag vor. Das heißt, es kommt dann auch noch, aber die Prioritäten sind wichtig. Lass mal ganz kurz innehalten und das mal kurz einfach mal so stehen lassen und was das bedeuten kann für verschiedene Bereiche in unserem Leben, zum Beispiel für die Ehe. Wie oft gibt es das in Ehen vielleicht in deiner eigenen Ehe diese Haltung, wenn du mich nicht liebst, die Liebe gibst, die ich brauche, dann liebe ich dich auch nicht. Wie du mir, so ich dir. Die christliche Ehe ist ein heiliger Bund der Ehe. Das sechste Gebot lautet, du sollst es nicht brechen. Und das heißt, ich halte zu dir, komme was wolle. Du bist und bleibst mein Ehepartner. Was heißt es in der Erziehung? Wie oft rutscht es uns vielleicht raus, haben wir es selber in unserer eigenen Kindheit gehört oder sagen wir es auch? Böser Junge! Wenn du das tust, dann habe ich dich weniger lieb. Sowas würden wahrscheinlich die wenigsten Eltern wirklich sagen heutzutage, aber vielleicht bringen wir es dann doch auch oft zum Ausdruck. Wie wäre es mit, du bist doch mein geliebter Sohn. Das ist und bleibt ja so, wurscht egal, wie du dich verhältst, du bist und bleibst mein geliebter Sohn. Und jetzt bitte tu dies und das. Das passt zu dir als geliebter Sohn und ich will dich nicht ins Verderben laufen lassen. Oder was heißt es in der Gemeinde? Nicht bloß, dass wir uns sagen, reiß dich jetzt endlich mal zusammen, sonst bist du raus hier. Sondern Bruder, Schwester, ich hab dich lieb, ich hab dich so lieb, dass ich dir auch zumute zu sagen, du sollst umkehren und zurückkommen. Wovon auch immer. Was heißt es gegenüber Nichtchristen? Erlösung vor Ethik. Ich glaube, es gibt zu viele Christen, vielleicht auch wir, die erwarten von Nichtchristen eine christliche Moral. Das geht gar nicht. Bis zu einem gewissen Grad kann man schon sagen, christliche Werte, können wir irgendwie uns drauf einigen und so weiter und so fort. Das drückt sich dann oft daraus aus, ja, krieg du erstmal dein Leben auf die Reihe und dann hängen wir mit dir ab. Und dann bist du gut genug für Jesus. Statt dass wir sagen, komm erstmal und kenne Jesus, erkenne ihn, verstehe die Erlösung, die er für dich gemacht hat und dann mach dich neu auf den Weg mit ihm und dann wird sich dein Leben verändern. Wir können nicht unsere christlichen Moral für Nichtchristen erwarten. Und das ist auch das, was mich in der Gesellschaft und Politik oft ein bisschen nervt, an dieser ganzen Diskussion rund um christliche Werte. So sehr ich das auch gut finde, auch wenn in Politik und Gesellschaft diese Werte versucht werden, als Orientierungspunkte zu nehmen. Aber sie bleiben halt leer, wenn das Fundament fehlt. Sie bleiben halt blutleer und auch nicht so kraftvolle Wirkung. Deswegen ist es noch wichtiger für unsere Politiker, für ihre Erlösung zu beten und für unsere Erlösung und für die Erlösung von Deutschland und von den Menschen, die dazugehören, damit sie dann erst überhaupt verstehen, wow, jetzt habe ich die Kraft und den Geist Gottes auch nach den Geboten zu leben und in diesen Geboten zu wandeln. Ohne diese Präambel, ohne ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat, fallen alle anderen Gebote zusammen und bleiben sie leer. Also bevor Gott sagt, du sollst, sagt er, wer er ist, nämlich ein heiliger und barmherziger Erlöser. Es kommt eben sehr, sehr drauf an, wer dir was zu sagen hat, wer dir was sagen darf, ob du dieser Person vertraust, ob sie gut ist, ob sie es gut meint. Und jetzt ist die Frage, wie gut meint es eigentlich Gott mit dir? Wie gut meint es eigentlich Gott mit uns? Und dann müssen wir wieder auf Jesus schauen. Und deswegen ist er das Zentrum in jedem Gottesdienst, das Zentrum im christlichen Glauben, das Zentrum in unserem Leben. Weil wir hier ultimativ den heiligen Erlöser sehen. Gott ist da noch einmal herabgekommen auf diese Erde. Nicht verhüllt in Rauch, sondern verhüllt und eingehüllt in der Knechtsgestalt eines Menschen. Als Mensch lief er hier über diese Erde. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Und Johannes sagt weiter in seinem ersten Kapitel, durch Mose kam das Gesetz. Durch Jesus Christus ist Gnade und Wahrheit geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen, aber wenn wir Jesus sehen, dann wird uns Gott offenbar. Das heißt in anderen Worten, Jesus ist der heilige, barmherzige Erlöser und in ihm sehen wir diesen Rettergott schlechthin. Und er ist ja gekommen, um mich zu erlösen. Jetzt geht es nicht mehr nur um das Volk Israel damals und früher. Es geht um uns, es geht um dich. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du ein erlöstes Kind Gottes. Und wenn nicht, dann lass dich erlösen von ihm, von deiner Schuld, von unserer Sünde, von unserer Ich-Bezogenheit, von dieser Sklaverei. Nach irgendwelchen Regeln und Werten wirst du leben. Selbst wenn du sagst, ich bin frei von allen Werten, Da kommen halt die Werte der Gesellschaft und der Kultur irgendwie rein. Irgendwas prägt dich immer. Und Jesus Christus ist gekommen, uns herauszureißen aus der Sklaverei, immer das tun zu müssen, was meine Begierde jetzt will, was die Gesellschaft will, was der Zeitgeist will. Ich kann nun Gott folgen, ihn nachfolgen. Und er hat mich erlöst aus den Fängen des Teufels und aus den Krallen des Todes entrissen und hat mich in ein neues Leben hineingeschenkt, zu einer neuen Kreatur gemacht. Ja, der einzige Mensch, der ohne Schuld war, nahm seine Schuld auf sich. Und der Mensch, der alle Gebote gehalten hatte, der schenkt mir jetzt nun seine Heiligkeit, wie so eine weiße Weste, die keiner von uns hat, nur Jesus. Er schenkt sie mir und er nimmt meine dreckige Weste. Ist ein wunderbarer Tausch, den es hier gibt. Und so hat er seine Gebote jetzt neu, nicht auf steinerne Tafeln geschrieben und gesagt, du sollst, sondern auf meine Tafel in meinem Herzen geschrieben. Mit seinem Geist, wie wir es gelesen haben im 2. Korintherbrief. Und auch in Christus gilt, bevor er sagt, tu dies und tu das, sagt er erstmal, komm zu mir. Bevor er sagt, geht hin in alle Welt, hat er gesagt, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe schenken. Und nicht wir haben zuerst Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und sein Leben für uns hingegeben. Und dann, und nun, ja, jetzt, da hat man auch die Gebote dann ihren Platz. Gott hat mir den Christus alles geschenkt. Und so denke ich persönlich auch. Warum sollte ich ihm jetzt noch irgendetwas vorenthalten? Wenn Gott mir das alles geschenkt hat in Jesus Christus, wenn wir bedenken, wer Gott ist und was er getan hat, wer bin ich zu meinen, der hat mir nichts zu sagen? Wie könnte ich angesichts seiner heiligen Erlösung von mir anderes sagen als, Gott, du hast recht, was du sagst, ist wahr. Und ich will dir vertrauensvoll gehorchen in allen Dingen, in Klammern auch die, die schwierig sind. Gerade dann zeigt sich ja der Gehorsam. Sehr leicht zu sagen, ich gehorche dir, Gott, ich halte deine Gebote, wenn ich das alles gut finde. Aber wenn es mir mal quer reinkommt, dann gilt es, darauf zu vertrauen. Gott meint es gut mit mir. Das hat er bewiesen in Jesus Christus. Versteht ihr, Gottes Gebote halten zu wollen als Christen, ist nicht Gesetzlichkeit. Das ist Gehorsam. Und ist ein wesentlicher Bestandteil in der Nachfolge von Jesus Christus. Und Gott hat sein Volk damals wie heute nicht einfach nur befreit, sondern von etwas, sondern er hat es befreit zu etwas, zu einem Dienst an Gott, für ein Leben in einer Beziehung mit ihm. Er hat uns zu guten Werken vorherbestimmt, in denen wir jetzt auch wandeln dürfen. Im Epheserbrief heißt es so. Und Jesus hat ja die Summe des Gesetzes, wenn er wenigstens mal die 10 Gebote endlich mal dahin kommen würde, wäre es auch mal gut jetzt langsam. Ich gebe euch mal die Zusammenfassung von unserem Herrn Jesus Christus selbst. Welches ist das wichtigste Gebot, sagt Jesus, wurde Jesus gefragt. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot, in Klammern, das ist die sogenannte erste Hälfte der 10 Gebote. Die ersten 4 Gebote betreffen unsere Beziehung mit Gott. Wie du Gott lieben kannst. 1. bis 4. Gebot. Das ist das wichtigste Gebot von allen. Gott hat die höchste Priorität. Liebe und Loyalität zu ihm gegenüber ist die wichtigste Sache. Deswegen ist das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst alles von ihm erwarten, ihm in allen Dingen vertrauen. Und dann gibt es noch ein zweites, ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und das ist die zweite Hälfte, sogenannte Hälfte der 10 Gebote, die Gebote 5 bis 10, die betreffen unser Mitmenschen in unseren Beziehungen mit den Eltern, mit dem Ehepartner, untereinander, wie wir miteinander umgehen. Und in beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Er fasst sogar nicht nur die 10 Gebote zusammen, sondern die ganze Tora, das ganze Gesetze des Alten Testaments sagen, ist ein Ausdruck der Liebe. Das heißt, die 10 Gebote, wenn du dich fragst, wie liebe ich Gott, wie liebe ich Menschen? Kannst du ja mal anfangen, die 10 Gebote mal. Kann man ja mal anfangen. Da hast du schon genug zu tun. Aber damit ist konkret zu machen. Das ist die Quintessenz dieser 10 Gebote. Also die Liebe ist der Höhepunkt. Das sagt übrigens auch Paulus dann im Römerbrief Kapitel 13. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Das sagt man so oft. Aber dann ist ja immer die Frage, was heißt Liebe konkret? Und deswegen hilft es uns auch hier ganz konkret, eben die 10 Gebote zu nehmen. Und die ich jetzt eben nicht noch auslegen
kann.
10 Gebote, die würden alle, jede einzelne für sich, eine eigene Predigt verdienen. Das ist das Leiden eines Predigers, wisst ihr? Ja, wie das jetzt hier unterzukriegen, schaffe ich nicht. Ich verlagere das einfach an eure Mittagstische. Mit euren Kindern, dass ihr nochmal sprecht darüber. Und in eure Hauskreise, es gibt ja auch Vertiefungsfragen extra dazu. Und ich habe auch was Besonderes für euch, ja? Und zwar eine Auslegung der 10 Gebote aus der evangelischen Tradition, aus der Kirchengeschichte, nämlich Luthers kleiner Katechismus und der Heidelberger Katechismus. Ihr müsst nicht Kirchengeschichte studieren. Damals haben sich Leute Gedanken gemacht und Luther hat gesagt, jeder Hausvater hat die Pflicht, den Kindern die 10 Gebote zu lehren. Und deswegen hat er den kleinen Katechismus gemacht. Das Gebot und dann die Frage, was heißt das? Und dann ein Satz als Antwort. Und so kann man das lernen. Das war die Idee. Ich finde draußen dann eben diesen kleinen Katechismus noch einen Heidelberger. Der ist ein bisschen ausführlicher, aber das ist wirklich zu jedem Gebot ein paar kurze, praktische Gedanken, die ihr nachlesen dürft, mitnehmen könnt für euch, um sie einfach durchzugehen und um den Herrn, euren Gott, um auch mehr zu lieben und eure Mitmenschen wie euch selbst. Was ich aber machen möchte, auch zum Schluss der Predigt, ist uns deutlich machen, dass diese Gebote auch immer ein, wie Paulus sagt, Zuchtmeister auf Christus sind. Also die Gebote nehmen uns an die Hand. Ein Pädagoge, der nimmt ein Kind an die Hand und führt es irgendwo hin. Und das Gesetz ist ein Hinführer zu Jesus Christus, weil wir immer auch im Lichte des Gesetzes sehen müssen, wie unzulänglich wir noch sind und wie uns die Liebe halt dann auch doch auch fehlt. Und deswegen, ja, brauchen wir seine Gnade und braucht ihr diese Gnade. Und den Schluss der Predigt möchte ich dazu nutzen, dass wir die 10 Gebote hören. Ich möchte sie uns vorlesen, dass wir uns gemeinsam drunter stellen, dass wir gemeinsam sozusagen wie das Volk Israel am Berg Sinai stehen. Wir stehen allerdings am Berg Golgatha. Wir sind schon einen Berg weiter, ja, in der heiligen Gegenwart unseres Erlösers von Jesus Christus, der uns erlöst hat und teuer erkauft hat. In dieser Gegenwart wollen wir stehen und dann aber auch Gottes heiliges Wort für uns und für seine erlöste Gemeinde einfach hören, ernst nehmen, uns selbst prüfen lassen und mitnehmen, was uns durch den Heiligen Geist dadurch angesprochen hat im Herzen. Ich lade ein, dass wir miteinander aufstehen und ich lese uns die 10 Gebote aus Exodus Kapitel 20. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde ist, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten, alle deine Werke tun, aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. 5. Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz, aus dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, rede du mit uns, Wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. So stand das Volk von ferne, aber Mose nahte sich dem Dunkel, darinnen Gott war. Allmächtiger himmlischer Vater, unser treuer Erlöser, wir stehen hier auch jetzt gemeinsam vor dir. Eigentlich hätten wir auch diese Ferne, und wir spüren sie auch, wenn wir in unser Leben hineingucken und diese Gebote uns spiegeln und hineinleuchten und wir anerkennen müssen, dass wir daran scheitern, Herr. Aber du bist der bessere Mose, der sich nahen darf und der vermittelt hat und der uns den Zugang wieder geschaffen hat zum Vater, Herr, der alle Schuld beglichen hat. Und deswegen danken wir dir für Jesus Christus und für seine Erlösung. Und zugleich beten wir, dass du uns auch mehr und mehr dein Gesetz in unser Herz hineinschreibst und dass du uns zeigst, wie wir dich, Herr, noch mehr lieben können mit unserem ganzen Sein und wie wir unseren Nächsten ganz konkret und praktisch lieben können. Zeig es uns bitte in unseren Ehen, in unseren Familien, in unserer Gesellschaft, in unserer Nachbarschaft. Lass uns in deinen Geboten wandeln, Herr. Und ich lade ein, dass wir Platz nehmen und einfach einige Momente Stille haben, dass jeder für sich nochmal mit Gott ins Gespräch kommen kann.